Young man, there's no need to feel down, I said. Young man, pick yourself off the ground, I said. Young man.
Kompassen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, mal wieder ganz besonderen Folge Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Ich bin's, euer Gastgeber Linus Volkmann und gastgebend natürlich nur mit
Quitty Seeds, Katharina Schmidt.
Genau. Immer schön. Wir hatten es ja auch zuletzt immer wieder darüber gehabt. Man hört Podcasts, in die man so reingestolpert ist, weil man so großer Fan ist, zum Beispiel vom Y, ja. Und man weiß gar nicht, wer die sind und dann fangen die an zu labern. Ich bin Musikjournalist, Autor. Ja, ich glaube, es war es dann auch schon. ich habe die Hochschulreife. Das ist, glaube ich, auch mein höchster Bildungsgrad. Ja, und genau, ich interessiere mich für Popkultur. Und was machst du so?
Ja, ich bin Illustratorin und Schützin.
Ach, cool.
Ja, ich interessiere mich für Sternzeichen und singe auch gern. Und ich habe vorhin dir gelauscht, wie schön du da jetzt hier so angesungen hast. Das machen wir ja immer gern, dass wir zu Beginn so ein bisschen was ansingen. Den Refrain hast du uns leider vorenthalten. Willst du da nochmal einsteigen?
It's fun to stay at the YMCA. Na, 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 na. Ja, das waren die Village People aus 1978 mit ihrem größten Hit. Sie hatten schon noch einige andere, aber YMCA ist sicherlich das ganz wichtige Vermächtnis von ihnen. Und das gibt halt einfach auch schon mal vor, worum es geht es heute. Den Buchstaben Y. Y, mega exzentrisch. Ich meine, das ist ein Buchstabe, der ein Wort quasi, also Y, das ist ja kein Laut, das ist ja ein sehr langes Wort, das ist ein dreisilbiges Wort.
Ja, das ist ein Name an sich, finde ich.
Ja, also was wir hier machen ist, wir stellen uns gegenseitig immer zu einem Buchstaben des Alphabets einen Begriff vor und diskutieren den dann und haben aber vorher auch in unserer Community, ne, komm küssen ist ja so ein weltumspannender Moloch mittlerweile, haben viele Leute auch eben Vorschläge gemacht zu dem jeweiligen Buchstaben und nachdem wir uns unsere Begriffe um den Kopf geworfen haben, kommt dann noch die Community zu Wort und es wird nochmal mega geil. Y, ja, wie denkst du über den Buchstaben?
Ich finde den so sympathisch. Also ich glaube, dass einfach viele Begriffe mit Y beginnen, die ich gut finde. Deswegen freue ich mich schon drauf.
Da bin ich wirklich gespannt. Also bei mir ist es, für mich ist es so der 25. beste Buchstabe des Alphabets. Ich weiß nicht mehr genau, wir haben 26 oder so. Also ich finde es wirklich, ne, nicht, dass ihr jetzt abschaltet, weil ihr denkt so, was, das ist der schlechteste Buchstabe. Es kommt ja drauf an, was man draus macht. Das wissen wir noch nicht, wie es wird.
Ja.
Aber ich finde, ich meine, in der amerikanischen oder englischen Tastatur, da ist es ja Q-Wert nicht zu, sondern Y. Und immer wenn ich das irgendwo habe, dass Y quasi so weit in der Front ist, dann bin ich immer ganz unglücklich. Das macht mich fertig. Der Buchstabe ist zu nichts zu gebrauchen, wenn man nicht Englisch spricht.
Ja, da bist du ja richtig, so richtig ungerecht mit dem armen Y. Also
ich bin schon richtig sauer auf Y. Ja, und wir haben wirklich wieder viele Zuschriften bekommen, aber die wenigste Bandbreite an Begriffen. Also viele haben immer dasselbe genannt, weil einfach es so wenig interessante Y-Begriffe gibt. Mhm. X, letztes Mal fand ich das so ein bisschen grenzwertig. Also fand ich schon den exzentrischeren und interessanteren Buchstaben. Da waren halt so viele Popkulturbegriffe und da habe ich, hoffentlich habe ich die nicht zu sehr Popkultur gemansplained.
Das möchte ist total abgeräumt, ja.
Ja, von Xena bis X-Men und was es da alles gab. Jetzt sind wir beim Y, das ist eigentlich in der deutschen Sprache nicht richtig vorgesehen. Aber wer jetzt sagt so, oh, das ist aber eine sympathische Truppe, diese beiden. Da möchte ich gerne mehr hören. Das Alphabet hat aber nur, 50, 60 Buchstaben. Wie kriege ich mehr raus von ihnen? Ja, Wir haben auf Patreon, ne, da muss man ein bisschen was bezahlen, ab 3 Euro, es geht natürlich mehr, aber ab 3 Euro seid ihr dabei im Komm Küssen Hinterzimmer.
Ja, das ist total gemütlich und schön und wir machen jede Woche einen neuen Podcast und es gibt auch ein Briefing zum Wochenende.
Ein
und
Video ist es.
Das ist ein Video, da kann man uns auch sehen und lachen mit uns. Und ja, wir tauschen uns auch ein bisschen aus und wir hatten auch jetzt immer mal schöne Veranstaltungen, zuletzt unser Zoomer-Fest. Ja, und die letzte Folge, da ging es ums Fliegen.
Genau, da ging es um Flugangst und den Mile High Club, also Sex über den Wolken. Also wenn das nicht interessiert, keine Ahnung.
Ulala.
Ja, liebe Y-Freunde, überlegt euch, ob ihr nicht bei uns reinschaut, denn im Endeffekt Social Media ist ja ein Stück weit auch tot. Man kann ja auf Facebook, ist ja nur noch Wahnsinn und Bad Vibes, bei uns nicht.
Ja.
Kommt ins Patreon, Hinterzimmer von Komm Küssen. Ja, so, ich glaube, having said this, ja, ich muss ja auch ein bisschen Englisch sprechen, das ist ja eben dieser sehr internationale Buchstabe Y, wie wir auch sagen, geht los, oder?
Ja, ich kann noch eine Sache sagen, also wir freuen uns natürlich immer total, wenn ihr uns gut bewertet oder unseren Podcast abonniert, mehrere Sterne verteilt, also die höchstmögliche Zahl natürlich, weil dann verbreitet sich unser Podcast auch besser, da würden wir uns sehr freuen.
Genau, ihr wisst es ja selber, ihr habt auch einen Podcast, kein Problem, wir bewerten ihn auch mit 5 Sternen, alle anderen müssen wir hinter uns lassen. Und ich hoffe, ihr seht das auch so. Da sind ja einige Leute im Rennen, wo man sagt, den gönnt man's nicht. Und wenn ihr uns unterstützt, dann halten wir die auf Distanz.
Ja.
Ja, aber ich wollte ja eigentlich auch noch sagen, dass wirklich eine ganz besondere Folge ist.
Vielleicht hört man es sogar.
Genau, so Soundästheten werden hören, wir haben ein anderes Setting. Das heißt, wir sind nicht zu Hause in unserem Studio, sondern
in Schweden, wir sind im ganzen Norden. Also es ist wirklich sehr aufregend. Wir sind auf Urlaub, kann ich jetzt schon mal sagen, mit Y. Nein, auf Urlaub hier und haben uns rausgewagt, weil ich denke, das war ja auch vor ein paar Monaten noch nicht so klar. Kann man überhaupt reisen? Wie ist das denn? Oh, Schweden ist ja auch weit. Also naja, wir sind jetzt geflogen. Ha, also ja, erzähl du, Linus, wie gut wir kontrolliert wurden beim Einsteigen.
Ja, Schweden hat ja sowieso, Corona-technisch ist das ja so der Antagonist von uns etwas autoritär gläubigen Deutschen. Also im positiven Sinne, also ich finde ja Empfehlungen bis Zwang finde ich ja gar nicht schlecht. Also ich habe mich schon früher auch gegen die normale Grippe impfen lassen. Ich finde das Gehampel da drumherum wirklich lächerlich, wenn uns das noch weiter aufhält. Aber Schweden hat ja, das hat man ja letztes Jahr, der schwedische Weg, so auf, wir machen gar nichts. Und kurz dachten alle so, oh, genial. Dann hörte man, alle alten Leute sind hier verstorben. Und wir dachten dann dementsprechend, jetzt sind hier die Preise vielleicht niedrig, weil viele Wohnungen leer sind.
Nein.
So ist es nicht gewesen. Aber es ist hier schon so, dass, also wir sind über Dänemark eingereist und da ist halt noch voll Maskenpflicht. Alles ist so gefühlt wie jetzt eben in Deutschland. Und hier in Schweden ist es nicht so.
Also das ist wirklich sehr verstört. Also wer in Deutschland lebt, kennt es. Man läuft ja überall nur noch mit Masken in den Supermarkt oder sitzt im Bus mit Maske. Ja, und in Schweden halt nicht. Das ist total verrückt. Also wir hatten natürlich dann trotzdem unsere Masken auf und wurden dann immer ganz komisch angeschaut.
Das war mir tatsächlich auch wichtig, denn wenn wir jetzt sagen würden, ach ja, hier ist es nicht obligat, dann setzen wir auch die Maske nicht auf. Das hieße ja, wir würden nicht daran glauben, dass es was bringt und machen das in Deutschland nur, weil wir das erzählt bekommen von Jens Spahn und der Obrigkeit.
Ja.
Und so möchte man auch nicht sein. Wir halten uns an die Vorstellung, dass das was bringen kann. Vielleicht nicht jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, verpasst du dann eine Infektion. Aber wenn du es eben 100 Mal machst, hast du vielleicht einmal. Und ja, da hättest du Pech gehabt. Gut, und deshalb sind wir hier die Einzigen in Schweden mit Maske. Wir werden eine Deutsche. Wer seid ihr? So geht es jetzt für uns weiter. Und was auch noch interessant ist, wegen dieser ganzen Diskussion dürfen Ungeimpfte fliegen und wie benachteiligt sind sie, ne? Man wurde hier nicht kontrolliert. Also ja, wir sind natürlich geimpft, haben uns da diese ganzen digitalen Impfpässe besorgt und fanden es dann auch etwas seltsam, dass das am Flughafen kein Interesse hervorgerufen hat. Ja. Niemand wollte das wissen. Wir sind in 2 Länder gereist, ja.
Ja, also weder auch in Frankfurt, wo wir losgeflogen sind, noch hier in den skandinavischen Ländern wurde das irgendwie mal aufgerufen. Also fand ich jetzt schon so ein bisschen unheimlich auch. Also ja, ja, gut, dass wir jetzt hier sind und das ist so schön. Gute Luft hier, ne?
Genau, so ein abgelegenes Ferienhäuschen im Süden von Schweden, also, und es regnet die ganze Zeit, aber hier kann uns, denke ich, wenig passieren, außer die faustgroßen Spinnen, die alles hier ein bisschen patrouillieren vor der Tür.
Ja, naja. Wir haben schon spitze Schreie ausgestoßen, weil die an den unmöglichsten Stellen uns plötzlich zuwinkten mit ihren vielen Armen.
Ja, aus unseren Hosen. So, aber bringen wir doch mal das Y ins Rollen. Wer soll beginnen? Quitty Seeds, soll ich dir was sagen?
Willst du sollst du
was
mir sagen? Einen Begriff sagen.
Ich sage dir jetzt einen Begriff.
Ich freue mich schon.
Ich sage dir einen Begriff. Wie gesagt, in meiner Vorstellung gibt es nur 20 vernünftige Worte mit Y, über die man reden kann. Das macht es ja relativ klein. Da ist ein Wort dabei, was ich sehr gerne mag. Das ist tatsächlich auch in der Community aufgetaucht. Deshalb möchte ich...
Es gibt ja nicht so viele.
Genau, in der Community gibt es sehr viele, aber in Y gibt es nicht so viele. Und ich möchte alle erwähnen, die das auch gesagt haben, wer das noch nie gehört hat, unseren Podcast, wir benutzen das auch, um Namen von euch zu erwähnen und uns dadurch Reichweite zu ergaunern. Weil das ist einfach so emotional, ach, sie haben meinen Namen gesagt, irgendwie ist gut, ich glaube, ich gebe doch mal wieder einen Stern. Es haben auch erwähnt, dieses wunderschöne Wort, Daniela Schlons, hallo Daniela, Andrea Mampf-Wink, hallo Wink, und Ingo Scheel. Von Ingo Scheel weiß ich, er ist bereits Großvater, sieht aber jünger aus als ich.
Und Donnerwetter.
Frechheit. So, das Wort lautet Yes Torti.
Oh. Das ist aber wirklich schön. Also das mochte ich immer sehr gerne. Das erinnert mich natürlich sofort an meine Kindheit, wo ich dann dachte, ah, das ist so romantisch, weil es diese tolle Werbung dazu gab. Und ich habe dann irgendwann, also viele Jahre später, als ich dann schon Taschengeld hatte und mir dann mal sowas kaufen konnte, habe ich dann diese Werbung versucht nachzuspielen. Es ist so... Das, also irgendwie immer so ein bisschen so, wie so, ja, wie so Bravo-Kuschelrock so lief und dann ging es irgendwie so darum, ah, das Mädchen hat Geburtstag und dann wird es überrascht mit einem Yes-Torti und dann steckte da so eine Kerze drin und ich dachte, das ist ja genial, das sieht ja aus wie eine kleine Torte und dann hat sie das dann auch so gegessen und dann immer so zusammengedrückt und dann kam so diese Füllung so ein bisschen rausgequetscht und hat sie so mit dem Finger das so abgeleckt. Und das Torti ist dann immer so wieder so hochgeschnellt, wie so ein Schwämmchen, ja. Mm. Und ich habe das dann halt versucht, diesen Move dann so nachzustellen und habe gemerkt, nee, ich drückte es zusammen, die Creme quoll raus, aber es blieb halt einfach so. Es war gar nicht so elegant. Also ich frage mich, wie haben sie diese Torte präpariert von einem Food-Designer, dass das geklappt hat? Also bei mir war es nicht so.
Ich habe ja mal gehört, dass wenn Leute Werbung machen, Werbefotografie, dass dann auch sehr getrickst wird mit den jeweiligen Produkten, dass zum Beispiel dieser leichte Schaum auf dem Kaffee, dass da Spüli dann reingeschüttet wird. Also deshalb sieht es dann halt geil aus. Also so war es wahrscheinlich auch. Dieses Yes Torti war gar nicht ein offizielles Produkt.
Ja, das war aus Gummi.
Aber wir müssen vielleicht nochmal all den Junggebliebenen oder denen, die es vergessen haben, was ist Yes Torti eigentlich gewesen?
Gewesen war es nämlich eher so eine Art Schokoriegel, wie ich eben schon sagte, aber eben in Form einer Torte. Und das ist mir dann später auch irgendwie erst aufgefallen. Ja klar, es heißt ja Torti. Ich weiß gar nicht, ob englische Leute überhaupt Torti, das heißt bestimmt was ganz anderes.
Wir Hennen, die sagt ja auch niemand in England.
Torti, haha. Naja, aber wir dachten natürlich, ah klar, ein kleines Törtchen, weil es ist so ein... Gebäck, so Biskuit, würde ich denken. In der Mitte eben so eine Creme und dann ist es umhüllt von einer Kuvertüre. Mm, und dann kann man eben in der Werbung, habe ich es ja gesehen, das so zusammendrücken und quillt die Creme raus.
Ist schon auch so ein bisschen sexualisiert,
quillt diese Story. Die Creme raus. Ja, klar, also darum geht es ja irgendwie.
Und dann leckt die Frau den Finger ab. Also
ja,
Sperma-Derivat.
Ja, also wie auch immer, man könnte ja auch sagen, anderes Derivat, also irgendwie mit einer Creme benetzt ist dann dieser Finger, den sie dann ableckt.
Gott, die ist toll.
Es wird schon ganz anders. Wir können ja gucken, ob es das in Schweden auch gibt. Dann können wir es nochmal nachstellen, diesen Move. Also ja, und ich muss sagen, den Geschmack fand ich nicht gut.
Das wollte ich dich nämlich fragen.
Es hat nicht gut geschmeckt, nein.
Genau, wir reden sehr viel über das Produkt, ne, auch über seine Vermarktung und so. Das ist sehr präsent. Das ja. glaube ich, es gibt es nicht mehr, aber es ist etwas, was so im Kanon geblieben ist von Leuten, die das halt damals zumindest wahrgenommen haben.
Ja, es ist sehr aufgeladen, irgendwie so.
Genau.
Ah, irgendwie romantisch und so erinnere ich es ja auch.
Also würdest du auch unterschreiben, was meine Spekulation darüber wäre, dass das Marketing von Yes Torti war besser als die Rezeptur dieser Torte?
Auf jeden Fall, ja, das hat ja wirklich gar nicht geschmeckt. Also ich habe so in Erinnerung, dass das halt sehr nach so Aromastoffen geschmeckt hat. Also vielleicht war da dann so Rum-Aroma drin oder sowas. Also es, ja, und also diese Elastizität, wie in der Werbung hatte, ist ja auch nicht. Es war ja eher so knatschig dann. Und die Kuvertüre, die war halt so fettig, die Glasur.
Genau, ja. Sehr, sehr fettig, kann ich, habe ich es auch erinnert. Und eben auch so, dass sowohl das Biskuit als auch die Creme, es war eher so fettig, als dass man sagen würde, so, ah, was für ein genialer Geschmack. Also so Geschmacksträger war halt einfach so, dass es so ein reichhaltiges Ding war.
Ja. Also vielleicht kannst du dich noch an Weberli erinnern. Das
ja.
ist ja, das ist ja auch so ein Törtchen gewesen. Und da meine ich, das hat deutlich besser geschmeckt. Mhm. Also.
Genau. Und wer kennt noch Weberli? Die hatten halt nicht dieses Marketing zur Seite. Das war bestimmt jetzt nicht, dass ich was Falsches sage. Es war hier Kraft. Was, wie heißt das? Nicht Unilever?
Ja, Kraft, Nestle.
Nestle, genau, bestimmt. Ja. Ich glaube sogar, es ist soweit. Naja, das ist typisch die Podcast-Information. Ich glaube, das ist Fakt.
Ja, aber bei Yes Torti ist doch eigentlich interessant, also dass es eben so, ja, es sollte dann so amerikanisch klingen, Yes Torti.
Mhm.
Also wie auch immer die AmerikanerInnen denken dann wahrscheinlich, was soll das sein? Ein Ja, was ist der zweite Begriff, haben wir hier gar nicht. Also auch lustig, dass das dann eben so, ja, so cool sein sollte, so die... So wie die College-Rom-Com gibt's dann halt diesen Riegel, der wie ein Kuchen ist.
Ja, Markendesign und so, 1A. Also dieser langweilige, viel zu fette Riegel mit dieser Glasur ins Nichts gehende. Man hatte auch das Gefühl, wenn man das angefasst hat, musste man sich sofort die Hände waschen,
ja.
weil es so fettig war außen dran. Aber weil du es ja auch erwähnt hast, Yes Torti, wir erinnern uns nicht an den Geschmack so gerne wie an seine Vermarktung. Und zwar habe ich nochmal rausgesucht Werbeslogans zum Thema Yes Torti. Ne, wer das nicht miterlebt hat in seiner Lebenszeit, der kann jetzt nochmal ein bisschen schauen, wie etwas rudimentär damals getextet wurde. Und wer sich erinnert, der freut sich wahrscheinlich, das nochmal aufgerufen zu bekommen. Ein Spruch dazu war, sag Ja zu Yes.
Nee, oder?
Und dann natürlich noch Yes. Kleine Torte statt vieler Worte.
Bitte. Also das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, aber also für mich ist es natürlich auch die Werbung, an die ich mich erinnere. Und das möchte ich jetzt auch noch mal kurz einspielen. Also liebe FreundInnen, wenn ihr denkt, so Y hat nichts für euch, wir haben sogar einen Einspieler. Und zwar, wer sich noch erinnert ans Original, umso besser. Aber ich beschreibe es mal für die, die es nicht vor Augen haben. Ein Pärchen ist im strömenden Regen scheinbar in einer Art Urwald. Das sind so Entdecker, so ein bisschen so Tomb Raider-mäßig, man weiß es nicht. Und dann sagt sie so, ach ja, eigentlich ist ja mein Geburtstag. Ne? Und dann kommt der Mann kurz bevor geknattert wird im Zelt. Holt dann eben ein Yes Torti raus, in das eine Kerze gesteckt ist.
Ja.
Und simuliert dann, dass dieser etwas ungeile Schokoriegel wirklich eine Torte ist. Das hören wir uns doch jetzt einfach mal an.
Eigentlich fällt mir so ein Tag doch ein bisschen anders. Zu Hause, mit Freunden, eine Torte. Naja, wenigstens haben wir Kaffee.
Happy Birthday.
Und jetzt präsentiert er ihr eben dem Zelt das Ding.
Yes, kleine Torte statt vieler Worte.
So viel zu Yes Torti, würde ich sagen.
Also kleine Torte statt große Torte. Also choose wisely.
Ich habe auch mal gedacht, wenn ich das gesehen habe, schon als Kind, da sind die dann irgendwie, was weiß ich, schon tagelang im Zelt, es regnet. Man hat ja nur noch die ganze Unterwäsche, alles ist feucht, alles ist verdreckt. Man hat nur irgendwie durchgeweichtes Knäckebrot. Und dann holt er noch dieses ganz unverbrauchte Yes dann scheinbar aus der Packung, wo er noch die Kerze reinsteckt. Wo hat er das denn aufbewahrt die ganze Zeit?
In einem kleinen Tresor wahrscheinlich.
Aber weil er sie auch so liebt und ja, sie sind beide EntdeckerInnen, warum nicht?
Also ich fand es immer romantisch. Ich kann mich auch daran erinnern, also so mit diesem Geburtstagsgruß mit der einen Kerze.
Ich habe das dann auch mal nachgemacht. Also es ist wirklich, es ist so ikonisch. Also ich hatte dann auch mal... Das weiß ich nicht, aber ich hatte auch schon mal dann so eine Kerze in ein Yes Torti gesteckt, weil ich das halt im Fernsehen gesehen habe. Und wer mich kennt oder alle vielen Neuen, die mich nicht kennen, aber ich bin leicht zu beeinflussen. Und ich wollte das so auch süß machen.
Auch ist ja wirklich süß. Oh, schade, dass es das nicht mehr gibt.
Ja, man bräuchte einfach dieses Marketing für ein gutes Produkt. So, Quitty Seeds, so viel zu Yes Torti. Es läuft ja schon ganz gut hier in Schweden. Was hast du dabei?
Ja, also ich dachte, ich würde dir gerne den Begriff, der, denke ich, auch gefallen ist vielleicht, aber der, Achtung, es handelt sich um ein Jack.
Ah, Jack, das hat Barbara Arndtner auch gesagt. Nur sie. Hallo, Barbara.
Hallo.
Ja, ach so, oh Gott, jetzt muss ich ja was sagen. Jack, da bin ich weder gut vorbereitet, ne? Woher auch? Ich wusste ja nicht. Aber obwohl ich habe gemerkt, dass du so ein bisschen Jack-affin bist, als wir das Vorgespräch hatten. Ne? Sorry, also ihr kriegt das ja alles hier umsonst, deshalb heißt es ja nicht, dass wir uns nicht Tage vorher vorbereiten und alles auswendig lernen, was auf Wikipedia steht. Jack ist meiner Meinung nach wie der Yeti so ein Fabelwesen. Nee, das stimmt nicht. Ist
den Yeti gibt's wirklich.
Jack ist so eine Art nordischer Büffel oder was mit so ganz verfilzten Haaren, wo man heute jetzt so sagt, man sagt, ah, so Nordeuropäer mit Dreadlocks, das ist ja auch schon immer mittlerweile so ein Problem wegen Cultural Appropriation. Mhm. Aber beim Jack ist es vermutlich noch okay. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe letztens nochmal Wettlauf zum Südpol gelesen, also letztens. Und da ist, also Amundsen und Scott, die zum ersten Mal den Südpol erobern wollen. Mhm. Und Scott mit seiner Gruppe hat ja so wahnsinniges Pech. Die sind als Erste vermutlich da gewesen und sind dann aber irgendwie eingeschneit und verstorben. Und die anderen haben es eben abgeräumt. Oh. Nee, die anderen waren davor und sie kamen später und sind dann noch gestorben. Ach. Also und die hatten nur Hunde dabei. Und die Hunde sind, also wenn das Buch, sagen wir mal, es hatte so 300 Seiten, die Hunde sind, glaube ich, auf Seite 12 schon erfroren. Also da hätten sie vielleicht einen Jack dabei haben sollen, falls Jack sowas ist wie ein Towntown bei Star Wars, wo man dann auch irgendwie im tiefsten Schnee noch was transportieren kann. Aber ansonsten sagt mir das nichts. Ich bin ja gern auch mal in Zoos, um die Gefangenen zu besuchen und so, aber ich glaube, Jack, wirklich, ich habe so ein ganz, ne, von den verfilzten Haaren habe ich so ein Bild, aber mehr kann ich jetzt unseren HörerInnen gar nicht dazu sagen. Ich mag Tiere, ne, ich würde auch gern mal einen Jack streicheln, ich denke aber, es müffelt.
Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen müffelig. Also apropos, es ist vielleicht auch dem Büffel verwandt. Also ich denke, dass es also immer in den Landstrichen, wo es auch kalt werden kann, gibt es so eine Art Jack. Also Jack, soweit ich weiß, kommt so aus der Mongolei oder so, vielleicht aus Sibirien, dass man da so Jacks originär finden würde. Und es gibt aber ja auch so andere Arten, also eben auch Büffel oder Wisente oder so. Also ich weiß auch, dass da, wo ich herkomme, da gab es dann auch auf einer Wiese immer diese so wild aussehenden Rinder, die dann halt, also wirklich, wo ich dann immer denke, das sieht ja aus wie aus so einem Film irgendwie über die Urzeit, also Tiere aus einer anderen Zeit. Also es sieht so unpraktisch aus und
archaisch,
so, ja, und dann diese schwere Mähne und sie sehen gar nichts. Also auch so, ich fand es immer toll, also sie sehen so schön aus.
Und wo kann man die nochmal sehen, sagtest du?
Also so zwischen Hochstadt und Bischofsheim. Irgendwie, da gibt es so Wiesen und da stehen die herum.
Hochstadt und Bischofsheim? Was soll das denn sein?
Naja, auf dem Land, wo ich herkomme, da gab es dann eben aus irgendwelchen Gründen dann so Bauern, die hatten dann eben nicht so eine schwarz-bunte auf der Weide, sondern eben diese Tiere.
Ja. Also ich kenne auch, ich weiß, was du meinst, aber waren das nicht Nutztiere? Waren das wirklich Yaks?
Ich meine, irgendwas anderes?
Ich meine, ja. Ja, es gibt so Paarrufe, gibt schon so ein paar Schräge. Du hast ja ein paar auch genannt, also interessant.
Ja.
Aber, Quittisitz, eine Frage. Du bist ja eine große Verfechterin von Büffelmozzarella. Linus, lass mich mit dem Kuhmozzarella in Ruhe, ne? Damit dicht ich die Fenster ab. Ich will Büffelmozzarella. Wo ist eigentlich Yak-Mozzarella? Was machen die Yaks eigentlich dahingehend für uns?
Vielleicht ist das ja Büffelmozzarella. Also das müssen wir nochmal rausfinden. Ich weiß auch nicht, ob jetzt nicht eine normale schwarz-bunte Kuh auch nicht Büffelmozzarella herstellen könnte, weil ich meine, diese Machart ist doch eigentlich der Unterschied und nicht, dass es eben aus Milch ist.
Also du meinst, eine Kuh könnte auch Ziegenkäse produzieren, wenn man es nur richtig fermentiert.
Ja, das ist ja nochmal ein deutlich anderes Tier. Also da müssen wir uns wahrscheinlich mit einem Mozzarella-Hersteller, ich rufe gleich mal bei Galbani an.
Ach, Galbani, oder auch ein Nestle. Geiles Wort. Genau.
Liebe
Mozzarella-ExpertInnen, gibt es Bisent oder Yak-Mozzarella? Wir wären interessiert. Ja, aber es gibt ja auch keinen Hummelhonig. Das hatten wir jetzt zuletzt bei dem Thema Wespe. Es gibt auch keinen Wespenhonig, sowieso nicht. Ne? Absolut sinnloses Tier. Aber es gibt so einige Sachen, die es nicht gibt im Food-Sektor. Man denkt ja, die ganzen Hipster haben alles aufgegriffen. Was es zum Beispiel auch immer nicht gibt, ist zum Beispiel Gelee, Marmeladengelee, da gibt es immer ganz wenige Sorten. Ich würde zum Beispiel gerne einmal Bananengelee essen.
Habe ich schon.
Das gibt es doch nirgends.
Doch, in Italien.
Da gibt es Bananengelee, nicht Gelee-Bananen, gell?
Nee, also es war auch kein Gelee, sondern eine Marmelade. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Gelee ist ja so durchsichtig.
Genau.
Bananen, das war dann schon eher so ein Mousse, aber es war ein Leaf, also auch mit im Bananenregal, sage ich schon, im Marmeladenregal.
Bananenregal.
Ja, da gab es auch Kastanienmarmelade, also wunderbar.
Marmelade, aber ich meine auch noch dezidiert Gelee, also Hagebuttengelee und so. Es gibt halt dann von vielem natürlich Marmeladen, aber auch seltener. Aber Gelee, ganz viele Sachen werden nicht zu. Das wäre vielleicht eine Marktlücke. Wenn jemand sagt, so, oh Mann, ich habe so ein bisschen Zeit und weiß nicht wohin, mach doch mal mit ungewöhnlichen Obstsorten Gelee.
Aber Gelee ist doch transparent. Das geht ja dann wirklich gar nicht unbedingt mit allen.
Wieso? Im Endeffekt ist es auch nur, dann machst du halt den Geschmack da rein und dann halt irgendwie da den Zucker und was ist da noch, Gelatine drin, dann ist es fertig.
Dann kannst du auch einfach irgendwie
so ein
künstliches Produkt herstellen und Gelee draufschreiben. Aber ich dachte, es geht schon um den echten Fruchtsaft, der da drin ist.
Ja, aber der Fruchtsaft gibt's ja, gut, klar, es gibt keinen Bananensaft, aber nimm mal, wo ist Kiwi-Gelee jetzt, wenn ich zum Penny gehe? Es gibt immer nur Erdbeer und dann diese Beeren-Gelees.
Kiwi-Gelee würde mich jetzt überzeugen, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Danke. Also, liebe Friends, wenn ihr denkt, alles ist schon erfunden, alles schon ausdefiniert, nein, in der Gelee-Sparte ist noch einiges. Und das muss auch gar nicht mit Gelatine gemacht werden heutzutage, dann kann man mit Agar-Agar oder so, ohne Tierleid auch produzieren, aber da müssten mehr Sorten her und dann könnte man auch eine Linie an den Markt bringen, wo die Leute mit den Ohren schlackern und sagen, was, Kiwi-Gelee?
Wo sind wir denn jetzt gelandet
jetzt
eigentlich?
Jetzt ist aber hier, also jetzt kaufe ich aber nochmal ein Glas.
Wahrscheinlich sind wir bei Gelee, weil das mit Y eigentlich geschrieben wird, Gelee oder so.
Gelee, ach, wir sind ja schon doch schon, obwohl es Y ist, sind wir schon gut im Rennen.
Ja, wir kommen ins Plaudern.
Ach, ist wirklich schön. Ja, das liegt einfach an der guten schwedischen, ich wollte Luft sagen, aber eigentlich meine ich Bier. Hier in Schweden, das kann ich ja vielleicht nochmal sagen, wer hier noch nie war, es gibt keinen normalen Alkohol in den Supermärkten. Da muss man in die Systembolags gehen. Also das ist halt einfach die schwedische Gesellschaft, ich glaube es war 1920 oder so, kam eben, wurde das diese Prohibition dahingehend eingeführt, beziehungsweise eben diese Reglementierung, weil ganz viele Arbeiter irgendwie Alkoholiker waren. Ich habe vergessen, wo noch der Anlass war. Und man kriegt hier nicht so viel zu saufen.
Ja, ich denke, das gab es ja auch in anderen Ländern, da wurde es aber wieder aufgehoben, hier halt nicht. Und ich glaube, es gibt genauso viele Alkoholikerinnen wie in den anderen Ländern auch, wo es erlaubt ist. Hat vielleicht gar nicht so funktioniert, aber es ist deutlich komplizierter und teurer, Alkohol zu besorgen.
Das hat uns aber nicht daran gehindert, einiges jetzt hier aufzufahren. Wir haben das gute Bier. Wenn man im Supermarkt Bier kauft, das gibt es auch. Das ist dann aber leicht. Bier mit 2,8% Alkohol. Wer sich so ein bisschen mit Alkohol auskennt, mit Bier auskennt, das normale Bier in Anführungszeichen hat 5%. Und man muss halt doppelt so viel trinken. Und deshalb macht Quittisitz immer Dosenstechen hier.
Nein, mache ich nicht.
Nein. Alles nur Spaß. Telefonstreich. Wir trinken recht moderat. Uns geht es eigentlich nur um den Geschmack zu einem guten Essen. Da ist sowieso Wein ist unser Ding eigentlich. Mhm. So, ja, dann haben wir ja quasi uns hier so schön schon mal unterhalten. Das war doch eine tolle halbe Stunde. Und Friends, es geht noch weiter. Geht noch mal 2 Stunden, hängen wir noch mal dran mit den Begriffen der Community, oder?
Ja, jetzt kommen eure Begriffe. Ich bin schon gespannt, Trommelwirbel.
Eure Begriffe? Ach so, ich dachte, du sprichst mich im Pluralis Majestatis an.
Sowieso sehr gerne.
Ja, dann lass uns mal gucken. Wir hatten, ich mach einfach gleich mal weiter in meinem Fahrwasser. Red André Schmelter, einer von den letzten internationalen Playboys. Mhm. Red André Schmelter hat Jogurette genommen.
Oh, das ist auch ein super Begriff.
Jogurette finde ich auch mega geil. Das sind auch, yes ist ja eigentlich ein englisches Wort nur, aber Jogurette ist ja tatsächlich das. Da hat man so das Gefühl, Glas Joghurt mit Y, aber es ist irgendwie so wirklich ein Y-Begriff, den man gelten lassen möchte.
Ja, also Jogurette schmeckt ja wohl wirklich wahnsinnig gut und ich bin auch froh, dass es die immer noch gibt. Und ich finde es auch, also ich kann nicht daran denken, dass natürlich die Werbung dann auch immer versprochen hat, dass es ja gar keine Schokolade ist und ganz dünne Frauen dann immer Werbung für Jogurette gemacht haben mit dem wertvollen Joghurt drin.
Boah, ich war lange Zeit, da werden wir schon noch auf zu sprechen kommen, aber ich war als so auch ein Opfer von dieser Art der Präsentation von totalen Süßgerichten. Ah. Ne, so 90% Zucker, aber so vermarktet über Milch, noch die so Milchschokolade. Und natürlich habe ich auch bei Jogurette gedacht, so ja, das ist aber mehr so was wie so ein Müsli-Riegel, das ist mehr so was Gesundes.
Schlimm. Ja, auch Müsli-Riegel sind ja voller Zucker.
Genau. Also aber ich bin total darauf reingefallen. Ich fand Jogurette tatsächlich auf jeden Fall lecker. Und wie fandst du sie?
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Also wirklich super. Und ich mag auch so diese Kombination aus dieser doch etwas kräftigeren Schokolade und dann eben diesem joghurtartigen, so ein bisschen säuerlich und fruchtig. Es gibt ja auch so Eissorten, die so funktionieren, so Magnum mit irgendeiner Beere in der Mitte. Also das finde ich irgendwie gut, so Schokolade, so etwas dunkler und dann so Joghurt und Frucht.
Und als Frau hattest du ja bestimmt auch eben das Gefühl, so wenn ich Diät mache, dann kann ich ja trotzdem einfach mal Jogurette essen. Und
nee.
Sehe auch dabei so ein bisschen sexy
also da
aus. Das hast du schon.
Da bin ich nie drauf reingefallen. Also schon als 8-Jährige dachte ich, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe das auch mit meiner Freundin immer so nachgespielt, so die Jogurettenwerbung. Wir fanden das so dämlich. Also vielleicht nicht mit 8, aber dann so mit 12. Also wir haben das natürlich nicht geglaubt, aber wir haben es trotzdem gern gegessen. Also.
Ja, mir war es tatsächlich ein bisschen zu wenig immer. Das sind ja einzeln verpackte Riegel, so kleine. Mhm. Und ich war ja wirklich, bin ja schon irgendwie so, Süßigkeiten kann ich relativ, ich kann sagen, dass ich die eher so im Wahn dann esse. Also ich esse schon meine Tafel Schokolade dann innerhalb von 10 Minuten. Und wenn du dann so kleine Dinger hast, auch wie Merci und du musst da so, da kommst du halt echt auch vor wie der letzte Kiefer oder der letzte Verrückte, wenn man dann halt so ganz viel auswickeln muss, weil man jetzt dringend so einen Zuckerkick braucht von 100 Gramm und du hast aber lauter einzelne Dinger da.
Boah, wie umständlich.
Ja, genau, deshalb habe ich das nicht so gerne gegessen. Ich fand es schön, wenn man das so auf der Zunge zergehen hat, dass der schmelzt und dann bleibt dann drüber. Also ich mag ja auch gerne das Weiß. Ich mochte auch immer Rittersport-Joghurt wegen dem Weißen.
Ja, ist so ähnlich.
Und dann gibt's ja auch diese vermeintlichen Erdbeerstücke in der Jogurette. Und wenn man
Styropor wahrscheinlich.
Genau, wenn man das mal auf der Zunge sich hat zergehen lassen, das sind einfach nur so Zuckerkristalle, so eingefärbt. Also und eben, aber das sind gar keine Erdbeerstücke.
Komisch.
Aber Quittisitz, ich habe, weil du es eben erwähnt hast, auch die Werbung von Jogurette noch hier für uns dabei.
Heute ist ja richtig viel Werbung am Start hier.
Genau, also ein bisschen so die Retro-Show. Was soll's? Und zwar wird Werbung gemacht für von 1987. Da kommt auch der legendäre Spruch von Jogurette. Ich sage ihn noch nicht drin vor. Und von Ulrike Jokiel, eine Tennisspielerin. In den 80er Jahren war ja Tennis so ein großer Hype in Deutschland, also in zumindest in Westdeutschland. Und Ulrike Jokiel war so aus der dritten Reihe jemand. Kennt man jetzt nicht mehr. Aber hier ihre Werbung.
Ich heiße Ulrike Jokiel, also ich esse unheimlich gern Schokolade. Ich stehe sogar manchmal nachts auf und hole mir welche. Aber sie muss unbedingt leicht schmecken, das ist ganz wichtig. Und deswegen esse ich am liebsten die Jogurette.
Die Jogurette, die schmeckt so himmlisch Joghurt leicht.
Das gibt's auch gar nicht.
Ulrike Jokiel, wenn du das hier hörst, hast du eigentlich irgendwann mal was gewonnen oder warst du gleich in der Vermarktung und dann weg vom Fenster?
Also vor allem an diesem Satz, ich stehe sogar manchmal nachts auf, das habe ich mir ja total gemerkt.
Genau.
War so ungewöhnlich.
Ja, das genau, den habe ich auch eben gemeint, den hat man sich so gemerkt. Und wenn man ihn, und damals habe ich ihn eben, man nimmt es so hin, das ist irgendwas, was man eben damit verbindet, mit dem Produkt. Aber im Endeffekt so, was ist das denn für ein Leben? Man macht nachts auf, muss pinkeln und geht dann nochmal zum Kühlschrank. Also so,
ja,
Achtung, so lost bin ich auch nicht.
Um 20 Gramm Schokolade zu nehmen, also das ist ja auch nicht so, also es scheint mir so wenig, wenn man dann schon extra nachts aufsteht.
Genau eben, wenn man nachts aufsteht, weil man total daneben ist, dann finde ich, sollte man eine halbe kalte Pizza essen, die man noch in Sour Cream tunkt. Aber
ja,
für eine Jogurette würde ich nicht nachts noch, dann geht ja der Blutzuckerspiegel hoch, kann man wieder schlechter schlafen. Also das war auch schwierig. Also auch bei der Jogurette die Werbung größer als das Produkt, wobei natürlich Jogurette einfach das langlebigere und vermutlich auch attraktivere Produkt war im Vergleich zu Yes Torti.
Schmeckt auch frisch gekühlt.
Ja, ich habe dann auch immer mal diese Varianten gekauft. Das gab's ja da mit Lemon und so
Mango.
Und was weiß ich oder Zigarettenstummel und was es da alles mal ausprobiert wurde, Cola. Na gut, das stimmt jetzt vielleicht nicht, aber das war aber dann nie so
Trüffel.
Gut.
Man, nee, also die Varianten waren nicht so gut, finde
ich. Man hat sich das einfach gemerkt in dieser Erdbeer-Variante und vermutlich waren die anderen auch okay. Aber
nee, nicht so.
Ja, Quitty Seeds. So, wollen wir mal, ich will mich jetzt mal wieder zurücklehnen, deshalb mache ich mal einen Begriff, der hier für Frauen, ihr interessiert euch doch so für Mode.
Was?
Yves Saint Laurent.
Ah.
Ich hätte... Ja.
Yves Saint Laurent.
Yves Saint Laurent. Da hast du ja gesagt, so, ach toll, das war ein Mann.
Ja,
erzähl uns ein wenig.
Wirklich.
Was verbindest du damit?
Ja, ich finde ihn schon, also für mich so ein Inbegriff von, ja, eben Haute Couture, die Mode, Stil, neue Ideen. Also zum Beispiel hat er ja dann auch so, ja, den ersten Smoking für Frauen erfunden. 1966, habe ich nochmal nachgeguckt, wann das war, war das soweit. Und das ist natürlich spektakulär gewesen. Also es ist immer noch mein Traum, auch mal ein Smoking zu haben. Also ich habe leider keinen. Und das, also ich finde der Smoking bei Männern auch super. Ich finde, es ist ein fantastisches Kleidungsstück. Und das hätte ich auch selber sehr, sehr, sehr gerne. Also das finde ich super sexy, auch wenn Frauen Smoking tragen. Wow, ja, und was für eine tolle Idee. Muss man erstmal drauf kommen.
Mhm.
Und ja, ich meine, ich habe jetzt nicht das Geld, mir vielleicht seine Mode zu leisten, aber so, das ist ja dann immer so praktisch, dann gibt's ja auch Parfum oder Schminke und tatsächlich die besten Lippenstifte, also schon meine Mutter hatte das auch und ich bin dazu übergegangen, das dann auch zu kaufen, wenn ich dann eine besondere Farbe mal wollte oder so. Also Yves Saint Laurent Lippenstifte sind wirklich super, ja, so hochpigmentiert, sehr haltbar, sie riechen toll, also ja, einfach... Also für mich auch so ein Luxusgegenstand, allein die Verpackung. Also das ist so diese Sehnsucht, so, ah, ich möchte auch ein bisschen von diesem Glamour irgendwie Paris, Haute Couture irgendwie haben. Dann habe ich immerhin diesen Lippenstift so in der Handtasche, der ja auch so gemacht ist, dass du dich an den Seiten, ist so gülden, ein güldenes Flakon eigentlich, was man auch mit so einem tollen Geräusch dann so zuklacken lässt. Und du kannst dich aber auch so darin spiegeln. Also es ist auch sehr gut gemacht einfach.
Y ist der wahnsinnig kapitalistischste Buchstabe. Es geht ja nur um Marketing und Produkte hier.
Ja, so, so extravagant. Ne? Vielleicht hat es damit irgendwie zu tun. Also.
Ja, genau. Yves Saint Laurent, möchte ich auch noch sagen, hat uns Maite Nast vorgeschlagen. Hallo, Maite.
Sehr gute Idee, Maite.
Ja, ja, ist ja einer von diesen Designern auch. Es gab ja dann eben diesen Designerkult noch eben aus dem alten Jahrtausend, vielleicht eher noch als heute. Heute ist es so ein bisschen amorpher, würde ich denken. Keine Ahnung. Aber da gab es ja mit Lagerfeld, Yves Saint Laurent und, weiß ich nicht, Stella McCartney. Also waren halt eben auch sehr auf Figuren ausgerichtet und.
Ja, diese Popstars gibt's ja eigentlich immer noch. Mhm. Ja, also vielleicht verfolgen wir es dann auch nicht mehr so, aber also das sind schon so ikonische Leute, kann man sagen, ja.
Auf jeden Fall. Also Designer, ein Wahnsinn.
Also ich weiß auch noch, dass eben so ein paar Parfums so sehr, sehr, sehr prägend für mich waren. Also meine Großmutter hatte immer Yves Saint Laurent Opium. Ja, das ist ja wirklich, da fällst du um. Das ist so ein starker Duft. Das ist so Kopfweh hoch 10. Und ich habe das aber als Kind immer natürlich sofort mit meiner Großmutter in Verbindung gebracht. Und als ich mal operiert wurde und in der Intensivstation dann aufwachte, war das Erste, was ich wahrnahm, dieser Duft. Und mir war natürlich auch ein bisschen flau. Und tatsächlich hatte halt die Ärztin auf der Intensivstation dieses Parfum. Also ich denke, das muss man eigentlich verbieten. Das ist eine Waffe. Das geht überhaupt nicht. Aber ich finde also wahnsinnig, wie eindrücklich eben diese Düfte dann sein können. Ja.
Vielleicht holt das Leute auch aus dem Koma.
Vielleicht bin ich deswegen aufgewacht.
Genau. Ja,
da wurde die Ärztin geschickt.
Sag aber nochmal, wie viele Leute machen sich das natürlich Sorgen, wie wenn man ein Posting absetzt auf Facebook, wo man im Krankenbett liegt und sagt so, ach, ja, der Tag könnte besser sein und nicht schreibt, was man hat.
Ja, das wird ja sehr gern gemacht.
Genau, also das finden wir wirklich lächerlich.
Oder ja,
also wir, also plurales Majestatis, keine Ahnung.
Wir.
Also das finde ich wirklich das Schlimmste, aber ich weiß natürlich, das hast du jetzt nicht gemeint, aber Intensivstation, um Gottes Willen.
Ja, das ist doch normal. Ja, wenn man operiert wird, dann wird man ja erstmal nach der OP dann auf die Intensivstation
gelegt. Nein, dann kommt man auf die Aufwachstation, außer man hat irgendwelche sehr eindrucksvollen Operationen.
Also ich wollte jetzt gar nicht das so ausweiten, aber zu aller Beruhigung, ich hatte eine Herzoperation und ich bin...
Ach so, ich dachte, wäre was Schlimmes.
Ich bin noch am Leben und das war, ja, da war ich auch 8. Wahrscheinlich, als ich die Joghurtten-Werbung nachgespielt habe zu der Zeit. Und ja, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich sonst dazu
sagen
soll.
Nein, nur das ist ja okay. Es
war, also für mich eigentlich eine gute Erinnerung, weil er dann diese Ärzte mich mit diesem Duft da rausgeholt hat aus dem Koma.
Yves Saint Laurent, auch ein schöner Film, wer ihn mal sehen möchte.
Ich fand ihn gut, ja.
So, der nächste Begriff von... YouPorn? Nee, von
was?
Nee, das ist der danebenstehende. Den werden wir nicht machen. Wir haben, wer sich für das Kommküssen-Hinterzimmer interessiert, ne, und jetzt immer noch schwankt und denkt, so ist es da auch obszön genug? Ja, da reden wir auch so ein bisschen über die ab 18 Themen. Da reden wir auch über YouPorn und Yoni-Massage. Yoni hat uns auch Ivo Klassmann und La Saskia vorgeschlagen.
Sehr gut.
Darüber werden wir hier nicht reden. Hier hören ja auch sehr viele Kinder zu. Hallo, liebe Kleinen. Wir sprechen hier von Ella Gülden. Ella Gülden hat uns eingesagt, Yakult.
Ah, da muss ich sofort an das Tier von wohin denken. Das ist vielleicht dann die Milch aus dem Yak.
Yakult Mozzarella.
Genau. Ja, das sind doch so Fläschchen im Supermarkt und vielleicht auch so, ja, so angeblich gute, linksdrehende Bifidus-Bakterien oder
sehr
wie die
gut
heißen.
Probiotisch, genau. Herrlich.
Ja, also kaufst du das gerne mal, Linus?
Ja, dazu habe ich folgende Geschichte, dass ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass ich ja selbst dachte, dass Joghurette so eine Art Medizin war, weil da irgendwas Weißes drin ist, also quasi Milch. Selbst Milch ist ja schon nicht mehr, gilt ja gar nicht mehr als Lebensmittel, nach dem man sich so strecken müsste. Aber also ich bin halt jedenfalls sehr einfach, ich bin ein einfacher Mann. Und ich habe den quasi den Gegenspieler von Yakult, das war Acti Actimel. Actimel heißt es. Mhm. Ich dachte immer, um es auch nochmal auf die Spitze zu treiben, ich dachte immer, es heißt Actinel.
Nein.
Und ich habe Actinel dann immer gekauft. Das sind so kleine also Fläschchen ja, aus so dem Shots. Kühlregal. Genau, Shots, genau. In Milchfarbe. Und die sollen halt eben so gesund sein. Und ich dachte damals immer so, boah, ich nehme diese Medikamente jetzt zu mir, ne, so eine Art Lebertran, aber es schmeckt mir eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann über Jahre, Jahrzehnte, nein, Jahrhunderte habe ich rausgefunden, natürlich schmeckt es mir gut, weil es ist ja gar kein Medikament, es ist einfach eine Süßigkeit, die vermarktet wird als irgendwas, was gut für einen wäre. Und das einzige Attraktive daran ist der immense Zucker darin. Und vermutlich überlebt auch diese Zucker gar keine gute Bakterie.
Nee.
Und so war ich aber wirklich Opfer von Actinel. Und Yakult ist quasi, denke ich, von einer anderen Firma. Die Entsprechung könnte man sich auch mal geben. Aber heute jetzt hier in Schweden habe ich mir tatsächlich in Vorbereitung auf Y eine Packung Actimel oder Yakult gekauft.
Ich glaube, es ist Yakult sogar. Ich habe wirklich gestaunt.
Stimmt, also Yakult.
Ich habe das noch nie so aus der Nähe gesehen.
Ja, vielleicht ist es ja auch mega. Wenn es schmeckt wie Lebertran, dann glaube ich, dass es was Gutes macht. Wenn es so schmeckt wie in meiner Erinnerung, nämlich Pi süß oder wie du sagen würdest, Urin von einem zuckerkranken Pferd.
Nein,
wenn
das
es
sag
so
ich
schmeckt,
nicht.
Dann glaube ich nicht an seine Wirkhaltigkeit. Wäre das was für dich?
Also wir müssen es unbedingt mal ausprobieren.
Ich fand ja immer gut Bier mit Erdbeerjoghurt. Das ist ja auch so eine Legende. Man kann Bier mit Erdbeer, also man hat einfach ein Bier und macht dann Erdbeerjoghurt rein und vielleicht könnte man Bier mit Yakult mal ausprobieren.
Das macht man wirklich? Bier mit Erdbeerjoghurt?
Ja. Oder 18 Bier mit Tzatziki, wer noch Frühstücksradio kennt.
Also das habe ich wirklich noch nie probiert.
Ja, also ich hatte ja mal jemand, so einen unsympathischen Kollegen bei der Arbeitsstelle, die ich früher hatte. Ne? Ich war ja Redakteur bei einem Musikmagazin. Ne? Nicht im Zeitschriftenhandel, das war gratis. Und da waren wir im Urlaub und da ging es dann auch darum irgendwie, weil wir waren nur so Typen und man konnte ja nicht die ganze Zeit Kekswichsen machen. Was machen wir? Kekswichsen. Da ging es dann darum, so wie können wir irgendwie noch schocken, was wollen wir noch machen? Und dann hatte ich dann auch gesagt, so, wir trinken jetzt Bier mit Erdbeerjoghurt. Und dann hatte dieser Typ dann dauernd gesagt, so nee, das würde er nicht mehr mitgehen. Das wäre ein Verbrechen am Reinheitsgebot.
Nein, wie schlimm.
Verbrechen am Reinheitsgebot, ey, wenn das nicht nach Fasche und 1933 klingt, weiß ich es auch nicht.
Also, ja, wie sind wir da jetzt schon wieder gelandet? Also, die gehen ja alle Pferde durch, nur weil es hier um Yakult geht.
Ja, Entschuldigung, ich bin wirklich, wir müssen mal wieder irgendwas, was du bespielen kannst, nehmen. Und zwar Amsterdam Ricky. Hallo Amsterdam. Oh. Barbara Arndtner war auch schon hier. Zwei Treffer, ne? Beim dritten gibt's eine kleine Wochenendreise zu gewinnen. Anneliese Pries, auch eine wunderbare Person aus dem Internet. Und Anka Dansch. Hallo Anka. Entschuldige, dass ich den Nachnamen vielleicht falsch aufgeschrieben habe.
Ja.
Und zwar Yoga.
Oh, ach, das ja. haben wir auch. Das ist aber schön, da
ja,
freue ich
oder?
Mich.
Oder? Da kennst du dich doch ein bisschen aus. Ich habe dich schon mal Yoga machen sehen.
Ja, soll ich gleich nochmal den Baum machen vielleicht? Also Yoga ist ja eine wunderbare Sache. Ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe. Also irgendwann hieß es halt dann so auf der Welt, es gibt Yoga. Also ich meine, so in der Schule hat mir das jetzt nicht so. Aber irgendwann so in den 20ern habe ich gemerkt, oh, es gibt Yoga. Ich muss mal einen Kurs machen. Und dann habe ich da wirklich so verschiedene Richtungen auch ausprobiert. Auch so eine Richtung, da muss man sich so mit so Bändern fesseln und irgendwelche Klötzchen als Abstandhalter irgendwo reinschieben.
Was?
Ja, ja. Und meine Freundin und ich so, ist das wirklich so das gute Wellness-Gefühl, was wir haben? Also
Schmerzen.
Ja, also das soll dir halt helfen. Also beim Yoga geht's ja darum, dass du den Körper dehnst und ihn geschmeidig hältst und halt immer so eigentlich versuchst du in diese Dehnung hineinzuatmen, um ja eigentlich immer so ein bisschen geschmeidiger zu werden. Ja, also ja. Der Körper soll eigentlich immer dehnbarer werden. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass es eigentlich daher kommt, dass es kommt ja aus Indien, da wird ja sehr viel meditiert und du sollst ja erleuchtet werden. Und bei der Meditation musst du ja sehr, sehr, sehr lange sitzen, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte. Und das kannst du ja eigentlich nur, wenn du wirklich einen guten, gestellten, geschmeidigen Körper hast. Deshalb ist irgendwie Yoga auch entstanden, so unter anderem. Aber es gibt halt sehr viele Strömungen. Also auch so dynamisches Yoga, wo du dich sehr viel bewegst. Es gibt auch eben sehr statische Versionen. Aber es gibt halt auch diese Versionen, wo du dann mit so Klötzchen arbeitest. Eigentlich kann das auch eine Erleichterung sein. Also wenn du jetzt merkst, ah, ich kann mich gar nicht zum Beispiel so hinknien. Ja, manche Leute können das sehr gut, aber manche Leute können sich ja gar nicht richtig so hinknien, weil die Oberschenkelmuskeln vielleicht viel zu verkürzt sind. Und dann kannst du halt dich zwischen die Waden und die Oberschenkel dann so Klötzchen halt legen, so dass du dann erstmal so da so rein dich reinbegibst in diese Haltung. Dieses Yoga war dann schon so ein bisschen, hatte so was Bondage-mäßiges, so ein bisschen Fetisch. Und auch dieser Lehrer, also ich finde, oft sind Lehrer dann schwierig, so beim Yoga, auch Lehrerinnen, die dann so, also gerade finde ich, stelle ich mir so vor in Deutschland, also ich hatte das öfter, dass dann so plötzlich so, ich bin hier so die Meisterin und ich drücke dich in diese Haltung, ob du willst oder nicht. Das ist natürlich genau der falsche Ansatz. Ja, aber ich wurde schon von Lehrerinnen irgendwie in die Vorwärtsbeuge gedrückt. So, du willst es doch auch. Also sehr gewaltvoll, ja. Und da bin ich dann sehr, sehr lange einfach wieder diesen Kursen ferngeblieben und habe dann einfach so nach irgendwelchen CDs oder so dann Yoga gemacht. Und heute gibt's ja ganz viel im Internet. Also ich finde Yoga eine super Sache, ja. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich konnte so als Kind niemals Vorwärtsbeuge oder so. Ich war so ungelenkig. Und das kann ich jetzt, ja. Habe ich halt irgendwie jahrelang geübt und jetzt geht es. Finde ich schon gut irgendwie. Vielleicht werde ich sehr alt und erleuchtet irgendwann. Würdest du auch mal Yoga machen wollen?
Ja, ich hatte ja lange Zeit einen Vertrag in einem Sportstudio. Ich habe jetzt auch gehört, dass Sportstudios irgendwie ein Drittel ihrer Mitglieder verloren haben durch Corona, unter anderem auch mich. Also so ganz zufrieden war ich zum Schluss auch nicht mehr. Und da habe ich immer Bodyfit gemacht. Also es gab dann auch immer so Kurse. Und das war dann irgendwann, ist mir das so auf den Rücken auch gegangen. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal Yoga. Ne, die Vorstellung auch, so ein bisschen Zen, so ein bisschen spiritueller, asiatischer, ne? Und habe das dann auch da mal ausprobiert. Und da war es genau, wie du das auch gesagt hast. Nein. Das war dann eher so, das ist so ein bisschen Zufallspublikum in so ein Sportstudio, wenn eine Yogalehrerin da ist oder ein Yogalehrer. Ich glaube, es war eine Frau. Und dann wurde halt auch eben, ich konnte diese ganzen Bewegungen nicht und darauf konnte natürlich nicht so Rücksicht genommen werden. Und dann macht man dann halt als irgendwie klappriger Hagestolz da diese ganzen Bewegungen nach bestem Wissen.
Als klappriger Hagestolz, so siehst du dich? Mhm.
Und dann habe ich auch schon gemerkt, weißt du, dann will man dann in irgendeine Bewegung reinkommen und hat aber nicht Zeit und die Anleitung, dann macht man das vielleicht falsch und dann ist so meine etwas konservative, aber ich glaube vernünftige Haltung, dass wenn man nicht den Hintergrund hat, Bewegungen richtig ausführen zu können, ne, dann tut man sich nichts Gutes und dann denkst du, ach ja, ich habe jetzt bei Yoga irgendwas Tolles geschafft und hast dann am nächsten Tag trotzdem Rückenschmerzen, weil du es halt einfach nicht richtig gemacht hast. Deshalb war ich da dann auch schnell wieder draußen aus diesem Yogakurs. Ansonsten fällt mir noch ein, weil Yoga auch so ein ja schon popkulturelles Phänomen ist, dass es ja Lach-Yoga gibt, Bier-Yoga und Nackt-Yoga.
Bier-Yoga? Was soll das sein?
Ich dachte, das könnte ich dich fragen. Bier-Yoga ist, glaube ich, mehr sowas wie so ein Spaßding wie Flunkyball. Also.
Ja, okay. Nee, das kenne ich nicht. Also Lach-Yoga ist, meine ich schon, dass man auch spontan lacht. Also so wie Lachmeditation gibt's ja auch. Finde ich eine super Sache. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ach was.
Also ja, also das ist halt so, darum geht, der Körper ist ja schlau und kann ja wirklich ganz viel tolle Dinge bewirken. Und gerade wenn sich Spannungen im Körper festsetzen, würde es ja mal gut tun zu lachen. Und dann muss man vielleicht irgendwie ins Kino gehen oder sich einen lustigen Film anschauen oder sich mit jemand treffen, mit dem man lachen kann. Aber das ist ja nicht immer so zur Hand. Und es gibt dann eben tatsächlich diese Lachübungen, wo es dann einfach heißt, so, und jetzt wird gelacht. Also dann fängt man an, künstlich zu lachen. Und das ist aber ja dann so bescheuert und so absurd, dass man dann halt auch einfach spontan weiterlacht. Und das ist sehr, sehr gesund. Also, können wir gleich mal machen.
Ich habe hier noch die Seite von Bier-Yoga aufgeschlagen, um das noch zu vervollständigen. Wirklich? Nach dem Lach-Yoga finde ich wirklich ein bisschen, also das ist sowas, was im deutschen Film, so ein Doris Dörrie-Film, kommt es dann mal als Lachnummer, eher wird es so vorgeführt. Kann das, da ja. wäre ich, naja, warum nicht?
Ich denke mal, wenn es hilft, ist doch gut,
ja, wenn es hilft, ne? Kenne ich von allen. Morphium oder so. Bier-Yoga ist die Kombination aus einer Yogastunde mit zwei Flaschen Bier. Sowohl mit Yoga als auch mit Bier lassen Menschen seit Jahrhunderten die Seele baumeln und entspannen Körper und Geist. Die Ausgelassenheit, die das Biertrinken mit sich bringt, und das Körperbewusstsein von Yoga lassen sich zu einer energetisierenden Erfahrung verbinden. Im Bier und jetzt Prost!
Ja, klingt doch super.
Klingt so ein bisschen, als wäre es eine Comedy-Seite. Egal.
Ja, also ist es doch auch, hoffentlich.
Quitty-Seeds, wir müssen ja total hier nochmal durchholpern. Selbst Y, weil wir so interessante Leute sind, ja, haben wir zu allem was zu sagen.
Wir haben so viel geplänkelt und es macht auch so Spaß.
Ja, eben. Ja. Ne? Verklagt uns nicht. Ich würde jetzt nochmal einen Begriff nehmen, von dem du vermutlich mehr Ahnung hast als ich.
Ja.
Ich weiß noch nicht mal, wie man ausspricht. Der Lebensbaum, die Lebensesche aus der isländischen Edda. Wie heißt es?
Yggdrasil. Oh
Gott.
Ja, Yggdrasil ist der Lebensbaum. Also so haben sich die nordischen Mythen das jedenfalls so vorbuchstabiert. Also die Idee ist, dass es eine Dreiteilung gibt. Ich weiß das, weil ich Skandinavistik studiert habe. Meine Mutter ist nämlich aus Schweden. Wollte ich nur noch mal sagen.
Ach, deshalb sind wir hier, das hast du gar nicht erwähnt.
Ich bin noch halbe Schwedin.
Ey, und dann noch diese Yoga-Erfahrungen und also.
Ja, also.
Und wie du dir noch den Finger abgeleckt hast beim Yes Torti.
Also jetzt aber.
Also die Zuschriften bitte direkt an uns.
Ja, also Yggdrasil ist ein dreigeteilter Lebensbaum. Es gibt die Oberwelt, wo dann auch so die Götter, Göttinnen dann leben, aber auch so die HeldInnen, also so Valhalla zum Beispiel, kennt man ja vielleicht noch von Wagner. Das ist im oberen Bereich. Dann gibt's den Mittelbereich, so Mittelerde, glaube ich, sogar auch genannt. Da leben so die Menschen. Das ist dann so das Hier und Jetzt, die Hobbits, keine Ahnung. Und dann gibt's noch so die Unterwelt. Das ist dann so die, ja, so ein bisschen, vielleicht die Christinnen würden dann Hölle sagen. Also die, ja, ist so ein bisschen so das düstere Reich, so das Dunkelreich, das Nebelreich auch, glaube ich, genannt, Niflheim, also wo dann irgendwelche Leute dann gefangen sind und dann muss man die daraus befreien. Also ist ja dann auch Siegfried entstanden, diese Sage, der dann dahin muss. Und
die Germanen sagen, sind abgeschrieben von letztlich der Edda, also
genau.
Von Island.
Ja, ja, genau, da kommt es eigentlich her. Ah. Die Brünnhilde ist eigentlich aus Island.
Ach, guck mal an, ne? Ja. Da haben wir auch was gelernt, das wusste ich nicht.
Ja.
Aber die Edda wurde doch erst im 12. oder 13. Jahrhundert verfasst und diese ganzen germanischen Sagen sind dann noch jünger quasi?
Die sind noch jünger, beziehungsweise ist halt die Frage, was jetzt auch Schreiben bedeutet, gab es das vielleicht nicht schon vorher? Also es gibt ja unheimlich viele Gesänge, die natürlich dann auch überliefert wurden.
Genau, also dass man eben die Sachen aufschreibt, ist ja noch gar nicht so alt. Also früher wurde das ja wirklich, Oral History heißt es ja, einfach überliefert von Generation zu Generation. Yggdrasil ist natürlich ein toller Y-Begriff. Das muss man Y lassen. Also wer das jetzt nur hört und denkt so, what, es sind glaube ich mehrere Gs. Also, es sieht nicht aus wie irgendwas, was absichtsvoll in die Tasten gehauen wurde. Aber das gibt es, die Weltenesche.
Ja, man denkt auch sofort irgendwie, dass es irgendwas Mystisches sein muss. So Y-G-G.
Die nächste große Mystik, die wir jetzt angreifen, habe ich gesagt, wer Yggdrasil uns geschenkt hat.
Nein.
Hier, Silke Hacker.
Ah, grüßen.
Und Angelika Häfner.
Oh, Angelika.
Vielleicht heißt sie Häfner. Da sind wir demnächst zu Gast. Wir sind mit unserem Podcast zu Gast in einer Radiosendung, weil wir so erfolgreich sind mittlerweile.
Da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich trinke jetzt oder ich schlafe jetzt schon vor einfach. So, der nächste Begriff von meinem guten Freund Jascha Farangi. Ein toller, ein Eigenname, Jules Brünner.
Oh, da fällt mir auch was zu ein.
Genau, auch wieder was so ähnlich wie Yes Torti oder so. Man muss es den jüngeren Leuten vielleicht noch erklären. Er ist seit den 80er Jahren tot, ein Schauspieler. Wer ist Jules Brünner?
Ja, vielleicht kannst du mehr dazu sagen und ich kann noch so eine persönliche Anekdote liefern. Also das ist ein Schauspieler gewesen, der hatte so ein sehr markantes Erscheinungsbild, er hatte keine Haare, also das ist so, er hat eigentlich so eine dunkle Ausstrahlung, so den Bösewicht gespielt irgendwie.
Genau, Jules Brünner hatte diese Glatze vor allem, dadurch hatte man ihn irgendwie so erkannt, also eine polierte Glatze, war auch noch jünger eben, als er die schon hatte. Und ich habe jetzt nachgelesen, die hat er sich rasiert. Das war jetzt nicht so, ach Gott, er hatte keine Haare, sondern es war auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Mhm. Interessant ist seine Herkunft, sein Vater war schweizerisch-buryatisch.
Aha.
Buryatisch ist eine Ethnie in Sibirien. Und
wo die Yaks herkommen.
Möglicherweise. Und er war, der Vater war irgendwie Konsul in Russland, aber deshalb hatte eben Jules Brünner diese zwei Staatsbürgerschaften, einmal eben irgendwas Russisches und dann die Möglichkeit, aber auch Schweizer zu sein. Und es gibt in seinem Heimatdorf, beziehungsweise dem Heimatdorf der Familie in Mörike-Wildeck einen Jules Brünner-Platz. Da müsste man mal hin.
Ja, aber wirklich.
Wer Jules Brünner jetzt gar nicht auf dem Schirm hat, sein bekanntester Film ist sicher Die glorreichen Sieben, einer der also wirklich großartigsten Western. Ich bin jetzt kein großer Kenner und auch nicht so ein Fan, fand das aber immer toll. Es gibt so ein Dorf, was so heimgesucht wird von Räubern, immer wieder so erpresst wird. Und dann kommen so sieben, ne, so Hans Dams, so ein bisschen so Spieler. Und die sind dann in die glorreichen Sieben und verteidigen dann das Dorf.
Mhm.
Aber mein absoluter Lieblingsfilm, also in meiner Adoleszenz oder ein bisschen davor, war Westworld.
Mhm.
Aus den 70er Jahren ein Science-Fiction-Film, wo man in so quasi einen Freizeitpark, also einen riesigen, begehbaren Park gegangen ist. Alles war auf das alte Western eingestimmt, ne? Als würde man in einen Westernfilm gehen.
Mhm.
Und dann konnte man da halt so leben und die ganzen Figuren, mit denen man interagiert hat, waren Roboter. Die waren halt eben natürlich gespielt von Menschen. Und der Bösewicht war so der Schwarze, also in Schwarz gekleidet, war eben Jules Brünner.
Mhm.
Und dann konnte man den als Tourist dann eben abschießen und es war halt geil. Und natürlich, wie alle Science-Fiction-Filme, ein Stück weit Dystopie muss auch sein. Dann drehen die Roboter durch und bringen die Menschen um und man muss sich retten vor denen. Es gab noch eine Fortsetzung, Future World.
Und das gab's doch bei den Simpsons auch als Zitat, oder? Da habe ich das doch mal gesehen, wo sie dann in so einem Park sind, wo die Roboter durchdrehen.
Sehr gut, das ist die Folge Itchy und Scratchy Land.
Ja, genau.
Ja, und da sind auch direkte Zitate auf Westworld. Und Westworld fand ich wirklich toll und eben Science Fiction fand ich toll. Die Vorstellung eben von Robotern, die halt quasi so, ne, wie man jetzt ja noch nicht Roboter konstruieren kann, weil es waren ja Menschen, die das halt spielen. Wahnsinn, also fand ich gruselig und aufregend.
Das würde ich jetzt gerne direkt nochmal sehen.
Und es gibt, glaube ich, auch eine Netflix-Serie oder so, es wurde dann nochmal aufgegriffen als Serie, das habe ich aber nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt darum ging.
Und ob sich Tarantino darauf bezieht mit den Hateful Eight?
Das habe ich ja nicht gesehen, da hast du immer gesagt, das sei wie ein Kammerspiel.
Ja, es ist so langweilig, ich kam jedenfalls nicht rein, nach eineinhalb Stunden war ich immer noch nicht drin. Naja.
Ja, Jules Brünner, aber du hast scheinbar eine persönliche Anekdote. Hast du Jules Brünner mal kennengelernt?
Also ich schmücke mich mit fremden Federn schon wieder meine Mutter, aber das liegt daran, dass wir in Schweden sind.
Mutter.
Ja, sie hat mir auch diese tolle Geschichte beschert. Sie hat irgendwie als junge Frau, ich nehme mal an, so kurz nach dem Abitur, also sie ist ja wie gesagt aus Schweden, und dann war das aber irgendwie so, gehörte zu so einem guten Ton, dass man jetzt hier so mal auch aus Schweden rauskommt. Die Leute waren ja so ein bisschen vielleicht auch isoliert, man wollte so ein bisschen auf den Kontinent, also vielleicht so ein bisschen so wie mit den Leuten aus England auch oder so, dass man sagt, ich will auch noch mal das Festland erkunden, nicht, dass Schweden jetzt eine Insel ist, aber ist ja schon ein bisschen weit ab. Und dann war sie also dann in der Schweiz und hat dann irgendwie so eine Sprachschule besucht und da kamen halt Leute hin, um Französisch zu lernen, und also es war eine französische Freizeit, und da hatte sie dann irgendwie so einen Kumpel, und da stellte sich raus, das ist irgendwie so der Sohn von Heinz Ketchup, ich weiß nicht, wie er hieß.
Ketchup?
Vielleicht Heinz.
Ach so, du meinst von der Marke.
Genau,
nicht,
ja.
Das klingt so wie so eine Actionfigur. Hey, Heinz, ja. Ketchup.
Nein, das, wir sind schon wieder bei Produkten. Also er war halt irgendwie so, der hieß irgendwie Al und war halt irgendwie so Amerikaner. Und dann, ach komm, ist irgendwie langweilig hier. Wir gehen noch mal so ein bisschen trampen. Wir können ja übers Wochenende mal so ein bisschen einfach den Daumen hoch und einfach ein bisschen trampen. Mhm. Und eben in der Schweiz ist ja auch jetzt nicht so groß, ne? Aber dann waren sie da irgendwie so Höhe Genf und dann trampten sie da so durch die Gegend und dann kam halt irgendwie plötzlich so ein Jaguar vorbei, eine Limousine mit dunklen Fenstern und dann, ja, wo wollt ihr hin? Also ging so die Scheibe runter und da saß halt echt Jul Brunner drin und dann sind die mit Jul Brunner, sind sie von ihm mitgenommen worden. Das finde ich eine wahnsinnige Geschichte. Also mir war es auch nicht. Sie sind halt einfach nur ein Stück mitgenommen worden.
Deine Mutter saß im Auto von Jul Brunner.
Ja.
Mmh, Wahnsinn.
Eine fantastische Frau.
Ach, also ja, also Promi-Geschichten, ne, wo irgendwie so Promi-Sichtungen, ja, finde ich halt immer super. Ich habe auch früher immer gerne gelesen, höfliche Paparazzi, wo auch so einfach nur Promi-Begegnungen, die gar nicht so, ne, so deep waren, ne, da geschildert wurden, immer total aufregend. Also
der prominente X ließ ein Taschentuch fallen, ich hob es auf. Das war's dann schon, ja.
So. Ja, oder man hat jemanden von Ferne gesehen, der vielleicht Howard Carpendale hätte sein können. Das war schon geil. Also.
Ah, ja, das kommt mir bekannt vor.
Und heutzutage ist das ja ganz ausgehebelt durch die neuen Medien, dadurch, dass ja jeder irgendwie interessante Promi hat ja eine Social-Media-Präsenz und präsentiert sich selber, versucht Aufmerksamkeit überhaupt zu erringen, ne, indem er sich darstellt. Aber in einer Zeit davor war es natürlich spannender, weil die Promis waren nicht so greifbar wie jetzt.
Ja, aber ich glaube, das ist ja trotzdem nochmal ein anderer Blick. Also wenn du als Promi dann ungewollt von einem Fotografen, einer Fotografin da irgendwie beim Duschen erwischt wirst oder wie du ungeschminkt zum Supermarkt gehst, so würdest du dich ja nicht auf Instagram präsentieren und dann ist es ja sowas wie, ha, erwischt, Voyeurismus bedient. So, das ist nochmal was anderes,
ja, klar,
als wenn Leute sich da so schön inszenieren.
Ja, wenn man Merkel irgendwie beim Cruising in den Büschen sieht in Köln, das wäre natürlich interessant, aber eigentlich ist es, ja, also so ein bisschen, finde ich, ist Prominenz ja entmystifiziert durch die neuen Medien. Also weil sie sich halt eben selber eher darstellt, als dass man irgendwie immer noch so jemand braucht, der einem das erzählt, ne? Ein Magazin, die Gala. Und dann sieht man mal einen, ne? Ich sehe ja dauernd, was die Promis machen. Wenn ich will, gehe ich einfach auf ihre Seite. Aber keine Ahnung. Ja. Nee, aber ich finde es durchaus gerechtfertigt. Ich fühle da nicht, es gibt einfach, wir bieten da mal was an. Wir haben noch 6 Begriffe und es ist ja jetzt doch schon 1:07. Wir
dachten jetzt ja, schnell.
Ich dachte, wir kommen wirklich schneller durch. Lass es uns doch mal irgendwie abkürzen. Ich weiß es nicht. Yang Huan. Das ist von unserem wunderbaren Freund Torben Kaiser vorgeschlagen. Das ist so ein Trap-Artist aus Österreich. Ne? Dieses, als es losging, sein erster Song war irgendwie so Opernsänger und war so super mit Autotune. Und man dachte, es ist Wahnsinn, wie Camp oder wie verrückt ist das? Darf das überhaupt sein? Das geht doch nicht. Und dann kam aber irgendwann, kam raus und man hat es mitgekriegt, dass es dann doch so ein bisschen Kunststudentenscheiß ist alles und dass es jetzt nicht so ganz ne, aus sich selber schöpft, aus so einer Szene, sondern auch so ein bisschen mehr ausgedacht ist. Da hat es für mich so verloren. Aber das kommt ja, Yang Huan kommt ja daher, wenn ich das kurz sagen darf, dass in Amerika diese ganzen Rapper eben dieses Yang immer oft davor haben, genau wie Lil Peep oder Lil sonst was, Yang sonst wie. Mhm. Und dann hat er eben uns noch anheimgegeben, Yang Quitty und Yang Linus.
Oh, Yang Quit und Yang Lil.
Genau, also das wäre schon mal was. Deshalb wollte ich es unbedingt drin haben, um das Yang zu dürfen, sagen zu dürfen. Für ansonsten Yang Huan, Cloud Rap.
Macht der noch was? Keine Ahnung.
Ach, das sind auch so Leute, dann tauchen die mal auf mit ihrer, mit ihrer Werbe und irgendwie denken sie so, dann werfen die so ganz viel um und dann sind 2 Jahre vorbei und dann haben sie sich schon wieder zurückgezogen. Ich finde so ein bisschen, also Yang Huan, ich fand's kurz mal auch interessant. Es gibt so ein Video mit dem...
Das Eidinger.
Na, mit mit dem einen Künstler, der auch Bubak gekauft hat. Dings da Richter, egal.
Naja, also schlagt es selber nach. Ne? Hallo, Young Huren. Da sind wir aber ganz gut durchgekommen. Trap-Musik, warum nicht? So ein bisschen Autotune. Also das ist nicht mehr der heiße Scheiß. Gott, was lall ich denn hier schon?
Ja, was haben wir denn noch im Angebot?
Fitti sieht's. Aurel Lefebvre und HC Rot möglicherweise und sonst niemand haben den Yeti uns angeboten.
Ich glaube, ich selbst war die dritte Person, weil ich habe auch noch mal nach dem Yeti gekräht. Also ich dachte, wo ist denn eigentlich der Yeti? Ja, der wurde hier schon vorgeschlagen, hattest du dann gesagt. Ja, also das finde ich ist so eine verrückte Figur. Ich bin so Fan von dem Yeti, weil ich immer denke, ja, der taucht ja dann auch immer wieder auf. Also bei Timo und Struppi taucht er auf. Also irgendwie dachte ich dann auch eine Zeit lang, das ist ein Tier, was es wirklich gibt. Aber es ist ja nur so ein, ja, so ein Mythos auch wieder so, also so wie der Weltenbaum. Also das wilde Tier, was da so im Eis lebt und niemals Kontakt zu Menschen hat. Und dann kommen aber Leute mal auf diesen sehr hohen Berg und dann erwacht der Yeti. So, das finde ich so irgendwie, ja, sehr verheißungsvoll, sich darüber so ein bisschen Gedanken zu machen.
Glaubst du, es gibt irgendwie etwas in der Art?
Ich glaube nicht, nein.
Ah,
nur so ein, ja, also jetzt Sehnsuchtsort wäre zu viel gesagt, aber es ist so, vielleicht Sehnsuchtsort in dem Sinne, dass es so, ja, eben so, ja, so was Unerschlossenes, was nicht Entdecktes, was irgendwie, und ich habe es gesehen, ich habe den Yeti gesehen, das ist dann so, ich war wirklich da, wo noch niemand war.
Das ist ja auch so, meiner Meinung nach, so ein bisschen jetzt pervertiert durch diese ganzen Verschwörungstheoretiker, dass alles, was so abseits vom Mainstream ist, so wahnsinnig verloren hat durch diese Leute, die sich da jetzt immer so draufstürzen, um sich wichtig zu machen. Früher war ja so Yeti-Sichtung, das war ja wirklich so ein bisschen aufregend. Man wusste, es ist Quatsch, aber es ist irgendwie spannend. Und es gibt ja einige Figuren. Es gibt das Ungeheuer von Loch Ness. Es gibt natürlich den Bigfoot in Amerika. Und weißt du, dass es auch in Bayern eine Entsprechung gibt? Weißt du, wie das heißt?
Nö.
Der Wolpertinger.
Ach so, nein.
Ja, der Wolpertinger ist auch so ein Fabelwesen, was es nicht wirklich gibt.
Wirklich? Ich dachte, das ist immer nur so der Begriff halt dafür, dass Leute irgendwelche Tierteile zusammensetzen zu einem komischen Gebilde und das ist dann so in einem Restaurant oder Hotel oder so dann so ausgestellt. Wir haben den Wolpertinger hier.
Genau, also ne, passt drauf. Das ist halt, also das ist halt der deutsche Yeti, ist der Wolpertinger. Genau, aber die Faszination an solchen etwas an der Realität vorbeischrammenden Erzählungen, ne, die haben einfach verloren durch diese ganzen Idioten, durch den Wendler und diese Trottel, die haben einem das kaputt gemacht, weil jetzt klar ist, man muss ja ständig die Vernunft verteidigen gegen die Arschlöcher, die dadurch irgendwas Reaktionäres befeuern wollen.
Also diesen Zusammenhang hätte ich noch nie gesehen. Interessant.
Ja, und ich finde es so ein bisschen schade. Also man möchte ja selber nicht, ne? Wer die Tokotronik haben ja auch hier pure Vernunft darf niemals siegen gehabt. Und jetzt muss man sich schon als Anwalt der Vernunft sehen, nur weil das Rumspinnen jetzt den Reaktionären gehört. Wirklich schade. Hm. Also ich vermisse den Yeti und den Glauben daran.
Ich glaube immer noch dran.
So, Tom Schommelsen hat noch Yakuza gesagt. Da habe ich gesagt, das nehmen wir nicht rein, weil da wissen wir nicht so viel. Aber Tom Schommelsen ist ja auch im Hinterzimmer ein guter Mann. Und weißt du was zu der Yakuza, die japanische Mafia?
Naja, ich glaube, ich finde es halt irgendwie interessant. Also dann irgendwann mal habe ich dann festgestellt, also natürlich auch nur durch Filme, aber so, die Mafia hier und da und das sind natürlich Italiener und die sind irgendwie in New York und dann irgendwann festzustellen, ach so, es gibt natürlich auch andere Mafia-Konstrukte, also bei Kill Bill kommt es dann vor zum Beispiel, ach so, es gibt auch japanische und die heißen Yakuza, also das fand ich dann interessant, ich wusste es nicht, also dass so die Unterwelt dann eben, ja, in verschiedener Hand ist, so.
Ja, liebe Freunde, Freundinnen, die bei der Yakuza sind.
Ihr könnt uns gern noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
Wir sind bereit, Schutzgeld zu bezahlen. Ihr müsst einfach nur mal eure Forderungen stellen.
Genau.
So, der nächste Begriff ist auch wirklich für mich sehr aufgeladen. Deshalb überspringe ich nochmal kurz und nehme den anderen. Und zwar Anneliese Preis, Elias Hauk, nicht Kaut, wie es hier steht, als wäre er der Erfinder genau, von Pumuckl. Und ja, diverse andere, möglicherweise Axel Horst, YouTube.
Ja, YouTube ist irgendwie so ein unsympathischer Riese geworden. Schade, immer mit der vielen Werbung. Wenn ihr Tipps habt, wie man das ausstellen kann, bei uns funktioniert es nicht immer so gut. Genau. Also YouTube ist natürlich eine super Sache, ne? Aber das, ich finde, das hat sich halt auch so ein bisschen, ich will nicht so negativ heute dauernd sein. Aber es hat sich halt,
nö, du hast doch gesagt, du magst den Yeti.
Ich mag den Yeti immer noch.
Ja. Und das Parfum Morphium. Also ich finde, du kommst sehr positiv rüber.
Ja, was sagst du zu YouTube?
Ja, ich möchte nochmal sagen, wir haben einen neuen Adblocker bekommen, der heißt U-Block, also U und Block. Mhm. Und der funktioniert zwar nicht überall, aber der nimmt einem schon viele von diesen Werbungen, die vor einem Video geschaltet sind, also kann ich nur empfehlen, weil das ist irgendwie was mich auch echt runterzieht. Ne, willst du YouTube kostenpflichtig testen, dann heißt es immer nur ja oder nein, danke. Und man denkt ja immer, ich denke nicht nein, danke. Und also diese Werbung vor den YouTube-Filmchen finde ich auch wirklich belastend. Und ich bin ein großer YouTube-Verfechter. Ich habe ja lange Zeit auch nicht Spotify gehabt, bevor ich jetzt an deinem Busen irgendwie den Partner-Account noch mitgekriegt habe. Na, also symbolisch. Und also YouTube bedeutet mir schon, so in meinem persönlichen Internet-Game spielt es eigentlich schon eine große Rolle und deshalb ist der Frust auch recht groß, dass das eben so mit der Werbung ein bisschen nervt einfach. Und ansonsten weiß ich noch, als ich Redakteur war bei einem Musikmagazin in den Nullerjahren und dann kam eben YouTube auf und plötzlich war halt so, stand zur Debatte, dass man da Star werden konnte. Und dann hatten wir sogar noch irgendwie so jemand eingeladen in die Redaktion, der uns sagt, wie man YouTuber wird.
Nein.
Und der wusste es überhaupt natürlich auch nicht.
Oh, nee.
Und das war so in den ersten Jahren. Und dann hat er so Videos vorgestellt, wie irgendein Typ einfach nur so Fertigpizzas in den Ofen steckt und war halt so maulfaul, es war total doof und wir haben es nicht verstanden, weil wir waren ja Journalisten und dachten eben, es geht darum, irgendwas besonders gut aufzubereiten. Und dann haben wir halt einfach diese Transferleistung, dass das eben was ganz anderes ist, dass du nicht mit dem besten Inhalt punktest, sondern irgendwie mit Image oder Authentizität und irgendwas anderem.
Und Kontinuität, dass du es halt einfach immer machst, jahrelang.
Genau, ja. Genau. Also und dann haben wir dann, wussten wir halt nicht, wie können wir unsere Interviews geil überliefern im Netz und haben dann so ein Werbevideo von dem Pizzatypen bekommen. Das war wirklich eins der Meetings, wo ich sagen würde, da hätte ich drauf verzichten können.
Ganz große Sache.
Ja, also YouTube-Star, es war mal ein Traum, jetzt ist es ja auch eher so eine Art Fluch. Ja. Naja, ist nicht mehr so geil. Quitty Seeds, wir sind jetzt doch fast am Ende. Der vorletzte Begriff für heute, Yoko Ono. Yoko Ono von Ella Gülden. Uns gesponsert. Und dem einen oder anderen, den ich jetzt hier nicht erkennen kann auf dem Zettel.
Ja, Yoko Ono kenne ich gar nicht so gut, außer dass es natürlich eine, glaube ich, sehr gute Künstlerin ist. Also ich bin immer dagegen, so diese Leute, die jetzt sagen, oh, Yoko ist so die Schlimme, der arme John Lennon und sie hat ihn uns genommen. Also ich denke, es ist einfach eine sehr gute Künstlerin gewesen, ist sie immer noch. Also glaube ich würde mich gerne mehr mit ihr beschäftigen, einfach weil ich schon mal dagegen bin, gegen diese Lesart, dass sie die böse Frau irgendwie ist. Ja.
Yoko Ono ist für dich eine positive Figur. Das ist ja aus die Prinzip. Frau von John Lennon gewesen, von den Beatles. Und ne, ihr Ruf war ja tatsächlich, sie hat quasi die Beatles auseinandergebracht. Das ist ja ihr Ruf. Ja, das ist halt einfach so eine böswillige Lesart, ja. Dass niemand wollte sehen, dass eben der Musiker mit einer aufregenden, bildenden Künstlerin zusammenkam und dass das so toll war, sondern eben der Typ, was will die Alte da, die macht uns die Beatles kaputt.
Ja.
Es gibt von der Band But Alive ist es, also die Vorgängerband von Ketka, die haben auch einen Song über Yoko Ono wo es darum geht, dass man so einen Buddy hat, man hat so Typen, ne, Bromance und so Freunde, so stoffelige Typen, die immer so saufen und sich nicht, ja, und sich aber trotzdem eben.
Wie die Beatles.
Die sind sich eben dann so nah und dann kommt aber der andere, hat dann eine neue Freundin und geht dann halt nicht mehr zu den gemeinsamen Aktivitäten und dann geht so die Freundschaft auseinander, weil jemand eine Frau hat. Und der Song geht dann eben, für dich heißt sie Liebling, aber ich werde sie Yoko Ono nennen. Und das war mir damals schon. Ich war jetzt, als ich habe meinen ganzen Feminismus hat sich schon auch so ein bisschen entwickelt über die Zeit, aber ich bin nicht wirklich bei Null gestartet und das fand ich damals schon irgendwie so ein bisschen lame. Ja. Ne, diese Männerfreundschaft, weißt du, da sitzen sie da, trinken Bier und dann kommt hier Hans-Jürgen nicht mehr, weil er jetzt eine Freundin hat und dann wird die Frau gehasst, ey. What the fuck?
Warum sollte die Frau schuld sein? Das ist ja absurd. Also ich meine, der Mann ist ja wohl auch noch hoffentlich Herr seiner selbst und die beiden wollten halt auch mal ihr eigenes Ding machen. Das ist doch sehr in Ordnung. Also scheinbar hatte die Strahlkraft der Beatles auch einfach ein bisschen verloren und das war einfach die Entwicklung so. Die haben ja zusammen Kunst gemacht.
Ja, für mich ist es wirklich ein Gradmesser von der Emanzipation von Menschen, gerade auch von Männern. Also wenn Männer Yoko Ono unreflektiert als quasi so eine Art Schreckschraube, als negative Figur wahrnehmen, dann denke ich, oh, die haben sich vielleicht nicht so sehr mit Männlichkeit und mit Männerrollen und der ganzen Repräsentation auch auseinandergesetzt. Also gibt es wahrscheinlich nur die wenigsten, die das... wie der Bechtel-Test ist das so, der Yoko Ono-Test.
Ja, also, ich finde auch, das kann man wirklich gut anwenden. Also ich meine, John Lennon wird ja wohl noch einen eigenen Willen gehabt haben. So schätze ich ihn ein.
Ey, Alter. Also und es gibt ein ganz schönes Yoko Ono Bild auch bei den Simpsons. Ich hoffe, ich kriege das zusammen. Es gibt eine Folge, wo die Simpsons so die Beatles so nachstellen. Auf Deutsch heißt die Band die Überspitzen. Also und ist so sehr an die Beatles angelehnt. Und dann Barney ist derjenige, also der Säufer. Aha. Ist halt die gute Stimme, also ist eben John Lennon. Und kommt dann eben auch mit einer Asiatin und die ganze Gruppe kriselt schon. Und dann Mo Sislek, der Barmann, fragt sie dann, was sie gerne trinken möchte. Und es soll halt so dargestellt werden, dass sie einfach auch eine Künstlerin ist, eine exzentrische. Und dann bestellt sie eine einzelne Pflaume schwimmend in Benzin in einem Herrenhut. Und das ist halt, ne, ist ja im Endeffekt, haben die Simpsons sich auch nur über sie wieder lustig gemacht, was sie für eine schräge Frau war. Aber sie hatte dann irgendwann eine Ausstellung in Reykjavik in Island, glaube ich 2016 war das, und wo halt so Artefakte von ihr eben ausgestellt wurden. Und da hat sie tatsächlich dann einen Herrenhut eben mit in Benzin schwimmender Pflaume auch ausgestellt als Zitat.
Fand was für eine gute Frau.
Genau, fand ich einfach ein Zeichen, dass sie Humor hat.
Und gute Brillen.
Der allerletzte Begriff für heute, Quitty Seeds. Y hat uns ja doch wieder auf die 90 Minuten, auf die gute Spielfilmlänge getragen. Wer hätte es gedacht? Jetzt kommt das Wort, habe ich mir extra noch aufgespart, was alle genommen haben. Man könnte es sich nicht anders vorstellen. Es ist das Yps, das Yps-Heft. Und zwar haben wir hier Sebastian Bredaterem.
Tolle Namen auch immer.
Ja, eventuell habe ich ein paar Buchstaben falsch gehabt, aber hey, Alphabet des Lebens. Axel Horst, Anka Jasch, Daniela Schlons, Nervbert Menzel, Stefan Gubertz, Barbara Arndtner und der eine oder andere mehr. Komisch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, Yoda hatten wir auch im Angebot noch.
Ja.
Aber habe ich jetzt nicht drin gehabt. und Yps ist wirklich der am meisten genannte Y-Begriff gewesen. Ja, hättest du es gedacht?
So sympathisch. Also wahrscheinlich liegt es so nah, weil ja der Buchstabe Y heißt. Und dann denkt man natürlich sofort, was fällt mir ein? Ah, das Yps.
Hast du viel Yps gelesen als junge Frau?
Ja.
Ach toll.
Also mein Bruder hatte das immer und dann habe ich das immer mitgelesen und dann gab es ja diese Gimmicks da drin, also diese Experimente so, wir machen jetzt viereckige Eier, kann ich mich noch erinnern, oder es gab so einen Zeppelin, den man sich selber bauen konnte, das war herrlich und das war ja dann auch so, ja halt
viereckige
so.
Viereckige Eier,
ja, das war so witzig und es hat funktioniert, das ist doch total verrückt. Ja, und dann war das ja einfach so dieses karierte Känguru. Also ich weiß auch gar nicht, warum das war, aber das irgendwie, also es hat sich ja scheinbar auch bewährt. Ja, alle erinnern sich dran.
Und hast du das dann so, ne, Mickey Maus hat man ja gelesen wegen der Geschichten ne, von den Leuten aus Entenhausen. Bei Yps fand ich so ein bisschen schwierig, weil es war ja, also es gab so ein paar wiederkehrende Figuren, aber es waren keine so längeren Geschichten. Und also ich habe es nur so im Augenwinkel so mitverfolgt und kam nie so rein. Ich habe die Struktur nie so gedickt vom Yps-Heft.
Ja, ich könnte es jetzt auch gar nicht so wiedergeben. Also es gab auf jeden Fall halt, ich glaube, die wurden auch genannt, Yannick und York, diese zwei Comic-Helden, die dann auch so eigene Geschichten hatten. Die sahen so ein bisschen schräg auch aus, so ja, so 70er-mäßig irgendwie oder 80er-Style. Und da habe ich dann auch irgendwann dann als Kind dann mal gesehen, ach, New York und Michael York, ach, das, die heißt ja wie diese Figur York. Also dieser Name war mir dann plötzlich als Name dann so bewusst. Also wahrscheinlich hießen die ja auch mit Y eben, weil das Y ja eben auch, also sich scheinbar mit dem Buchstaben dann irgendwie so identifiziert hat. Also das Heft wurde doch schon durch die Buchstaben sehr mitgetragen.
Ja, tatsächlich, also sehr interessant. Mhm. Und ja, du hast ja schon gesagt, die Gimmicks hast du dann auch so nach den Gimmicks gekauft oder eine Zeit lang einfach immer abgeräumt, wenn das am Kiosk da war?
Ja, ich habe ja nur mitgemacht. Also mein Bruder hatte die und ich habe dann halt immer so aus zweiter Reihe geguckt, was er da für Experimente macht. Also ich war ja noch zu klein, aber...
Und zu klein, ja. Die wurden die ganze Zeit wieder...
Hängende Tomaten, kann ich mich noch erinnern.
Hängende Tomaten?
Ja, das waren dann halt so also man hat dann, es war wie so eine Plastikschale, wie so eine kleine Frisbee-Scheibe, die könntest du so aufhängen, irgendwelche Tomatensamen rein. Und dann kamen halt so Hängetomaten, also so Schlingpflanzen, also... Es war halt kein Bäumchen, sondern es ragte dann eben so aus diesem hängenden Garten dann so raus und da hatten wir dann so kleine Tomaten tatsächlich. Es hat alles immer ganz gut funktioniert. Also ja, und du?
Wahnsinn. Also ich habe Yps eigentlich nicht gelesen, habe natürlich eher über den Fame von diverser Beilagen das wahrgenommen. Also die bekanntesten Sachen sind ja zwei, die wir vermutlich am prominentesten waren einfach dieses Ein-Mann-Zelt. Das weiß ich noch, dass ich das als Kind aufregend fand, die Vorstellung, dass man sich ein Heft kauft und hat quasi sein eigenes Haus schon. Also, und so, wow. Also, da konnte ich mir immer nicht vorstellen, was, ne, wie soll das gehen? Hatte das aber nicht, aber fand das irgendwie interessant. Also, dass man da ein eigenes Zelt hat. Und die Beilage, die es auch am meisten gab, ich wusste gar nicht, dass sie sich auch gedoppelt haben, sind ja auf jeden Fall die Urzeitkrebse.
Ja, stimmt.
Die Sea Monkeys.
Ja, die waren dann auch drin. Und dann dachte man ja auch sonder, was das für wahnsinnige Tiere sind. Aber ich habe dann später dann auch irgendwann erfahren, das sind ja nur so, was heißt nur, aber also die Werbung, sind wir wieder bei der Werbung, versprach ja dann so kleine, ja so eine Art Untersee, Unterwasserwelten, so kleine Neptune und Meerjungfrauen. Dann waren das aber ja dann nur so Käfer irgendwie.
Genau, es waren mehr so Mikroben, also irgendwie so einfach so ganz verlaustes Zeug da, was irgendwie rumschwimmen konnte, wenn überhaupt. Aber die Werbung kennen... Stimmt alle Leute, die so alt sind, dass sie in den 80er oder 90er Jahren dann noch so Comics gelesen haben, da waren dann oft so Werbung drin und ich kann mich wirklich noch erinnern, dass dann so die Familie der Sea Monkeys, so ein Vater, also alle mit so einem Meerjungfrauen-Unterteil und hat aber eben einen Hut auf und einen Trenchcoat an und eine Aktentasche und dann eben die Frau mit so Haaren und so. So stellte man sich das vor.
Ja, mit so kleinen Häusern und so.
Genau. Das hatte man alles nicht. Und dann irgendwann habe ich mir das mal besorgt, als ich für das Musikmagazin, das ich gearbeitet habe, da gab es das dann und da haben wir das dann da eingepflanzt. Und als wir am nächsten Tag wieder kamen, weil es halt einfach so Plastikrahmen war, dann war diese Welt dann ausgelaufen. Also.
Nein!
Und diese komischen Tiere, wenn sie jemals existiert hätten, waren dann leider untergegangen mit ihrem Ding. Also eine Urzeitkrebse finde ich halt einfach auch so eine Metapher für meine eigene Jugend, so dass man sich in so ganz viele Sachen na, dass man so eine Erzählung bekommt, ja, die gar nicht stimmen muss, aber man geheimnisst sich da alles rein. Und, und so war das ja. Es gab eigentlich diese Urzeitkrebs, das ist gar nichts. Es ist einfach nur eine Anregung, sich irgendwas vorzustellen und darf dann eben was kaufen und hatte so ein paar Plastikdinger und aber drumherum, die Story spielt sich in deinem Kopf ab und so war das für mich mit den Urzeitkrebs und dem Yps.
Ja, ich finde, so war das auch für uns mit dem Ypsilon. Das kann man doch jetzt wirklich mal sagen, weil wir hatten heute die den Weltenbaum, den Lebensbaum Yggdrasil, wir hatten den Yeti, lauter Mythen, die Werbung, die uns mit Yes-Torti und Jogurette auf den Holzweg geführt hat. Aber wir sind drauf reingefallen. Also sehr mystisch, mythisch irgendwie dieser Ypsilon. Buchstabe. Vielen Dank, liebes Ypsilon.
Ja, also ich muss mich auch nochmal da entschuldigen, weil ich ging davon aus, das ist jetzt die schwächste Folge vom Content her, aber eigentlich sind die Sachen, die wir hier mit Hilfe der Community zusammen gegrast haben, das ist dann jetzt doch irgendwie interessant gewesen. Also Jogurette, Yakult, Yoko Ono, Yves Saint Laurent, das war doch schon schön.
Ja, sehr glamourös.
Ja, okay, Y, das bedeutet nächstes Mal die allerletzte Folge.
Nein.
Und wir haben uns was Besonderes dazu ausgedacht. Jeder, der uns einen Vorschlag macht, wer jetzt dran ist, ist eh ein Fan. Jeder, der uns einen Vorschlag macht, kommt dran, wird erwähnt. Wir machen das Z so lange, bis wirklich alles gesagt ist zu diesem Buchstaben. Da freue ich mich drauf. Warm an.
Ja, du dich auch. Schön war es mit dir, Linus. Bis bald.
Vielen Dank. Quitty Seeds. Tschüss.
Tschüss.